SWR aktuell. Kontext.
Unterwegs auf dem Mekong, der Mutter allen Wassers. Kein anderer Fluss Asiens fasziniert so sehr wie die Mutter des Wassers, der Mekong. Er hat viele Gesichter. Hier tobt er durch steile, felsige Schluchten. Dort bewegt er sich träge in flacher, grüner Landschaft voran. Der Mekong ist mit etwa 4500 Kilometern der zehntlängste Fluss der Welt und Lebensader Südostasiens. Auf seinem Weg von der Quelle im tibetischen Hochland bis zur Mündung im südchinesischen Meer durchfließt er 6 Länder. Doch Sandschiffe baggern das Flussbett aus, Chinas Staudämme gefährden den Rhythmus des Flusses und der steigende Meeresspiegel lässt das Delta versalzen. Der Mekong droht zu versiegen. Der Klimarat der Vereinten Nationen blickt deshalb mit Sorge besonders auf das Mündungsgebiet des Mekong. Lena Bodewein und Holger Senzel haben den Fluss für SWR aktuell Kontext bereist und sich die vielfältigen Probleme schildern lassen.
Buddhistische Mönche versammeln sich zum Gebet. Die Morgensonne spiegelt sich in vergoldeten Pagoden und lässt die weiß gekalkten französischen Kolonialbauten in zartem Rosa strahlen. An Obst- und Souvenirständen bereiten sich die Verkäufer auf den Tag und auf die Touristen vor. Ein Tuk-Tuk-Fahrer macht noch ein Nickerchen in seinem Gefährt. Am Ufer des Mekong trinken Frühaufsteher ihren Kaffee und schauen aufs Wasser. Träge wälzen sich die braunen Fluten durch die laotische Stadt Luang Prabang. Ein hagerer Skipper löst die Festmachertaue seines Slowboats, eines jener traditionellen, bunt bemalten Holzschiffe. 2 Tage lang wird die Reise flussaufwärts dauern. Sivan transportiert Passagiere von Luang Prabang, der alten Königsstadt, bis nach Huashai an der Grenze zu Thailand, Richtung Goldenes Dreieck. Es ist kühl zu dieser frühen Morgenstunde. Dichter Nebel liegt tief über dem Wasser.
Die Lebensader Südostasiens fließt aus den Bergen Tibets durch China und dann Myanmar, Laos, Thailand, Kambodscha mit Wasser, Sediment und Fischreichtum zu versorgen und schließlich in Vietnam im Mekong-Delta ins südchinesische Meer zu münden. Doch die Mutter allen Wassers, wie der Mekong heißt, droht zu versiegen. Darunter leiden auch die Bewohner des Dorfes Wakan Lei.
Der Fluss hat dieses Jahr viel zu wenig Wasser. Der Wasserstand ist zu niedrig. Normalerweise pflanzen wir auch Wassermelonen, Bananen, Kartoffeln an. Aber dieses Jahr wächst nichts. Vor 8 Jahren war es kein Problem, genügend Mais und Reis für das ganze Dorf anzupflanzen. Aber dieses Jahr ist es zu trocken.
Vom Boot aus könnte man das Dorf leicht übersehen. Alles braun in braun. Hütten mit Palmstrohwänden stehen wie an den Hang geklebt. Reste von Kohlefeuern senden noch dünne Rauchfäden in den Himmel. Hier kochen die Dorfbewohner ihr Wasser ab, mit ein paar reinigenden Kräutern darin. Es ist sonst zu schmutzig, um es zu nutzen. Ein Pfosten mit einigen wenigen Solarpanelen steht da, Strom zum Handy aufladen, den sich die 35 Familien teilen müssen. Eine Ahnung von Stufen ist in die braune Erde getrampelt. Wenn es hier regnet, verwandelt sich alles in rutschigen Matsch. Aber es regnet nicht. Und der Mekong führt wenig Wasser, erzählt Amphong.
Wir haben nicht genügend Reis, um uns zu ernähren. Wir versuchen noch Mais anzupflanzen, aber wir müssen auch unsere Ziegen, Kühe und Büffel verkaufen, um Reis kaufen zu können.
Der junge Mann deutet auf ein paar magere Tiere, die den Hang hinaufstachsen. Er gehört wie die anderen Bewohner auch zur Bevölkerungsgruppe der Khmer. Mit seiner Frau zusammen macht er sich gerade auf den Weg, um Gold zu sammeln. Ein winzig kleines Körnchen Gold zeigt sie auf ihrer Hand. Das sind 2 Gramm, 40.000 Kip, ungefähr 4 Euro wert. Dafür haben sie zu zweit 4 Tage lang hart gearbeitet im kalten Wasser des Mekong, in Pfannen den Sand gewaschen. Sie brechen immer am Vormittag auf, mit ihrer verbeulten Ausrüstung in einem schmalen Boot. Frühmorgens ist das Wasser des Stroms noch viel zu kalt, um lange darin zu stehen. Sie warten, bis sich die Morgennebel gehoben haben und die Sonne sie wärmen kann. Sivans Boot kommt nur langsam voran flussaufwärts. Der Diesel läuft auf vollen Touren, doch die Strömung wird jetzt immer stärker. Es ist ein schmales Fahrzeug, nur 2,5 Meter breit, aber 30 Meter lang.
Das Schiff ist zwar lang, aber nicht schwer zu steuern, wenn wie jetzt die Chinesen Wasser haben zulaufen lassen.
Der Verlauf des Flusses ändert sich ständig. Das war schon immer so. Der normale Wechsel von Regen- und Trockenzeiten sorgte dafür, meint Sivan. Aber durch die heftigeren Schwankungen, durch die Staudämme ist der Effekt größer geworden. Und zwar nahezu täglich, beobachtet er. Wasser hoch, Wasser niedrig, starke Strömung, neue Kurse. Insgesamt 11 Dämme hat China bisher in den Mekong gebaut. Etwa die Hälfte seiner 4.500 Kilometer fließt der Strom durch chinesisches Staatsgebiet. Bis zu 28.000 Megawatt Strom könnte die Volksrepublik durch die Wasserkraft gewinnen. Eigentlich positive, erneuerbare Energie. Doch die Anrainer am Unterlauf des Mekong leiden darunter. Denn der Mekong ist, nach globalen Maßstäben, außergewöhnlich in seiner Konzentration von Sedimenten, seiner Artenvielfalt und in der Fischerei, die er ermöglicht. Nährstoffe wie Phosphor, Stickstoff und Kalium sind lebensnotwendig für das Ökosystem am Unterlauf des Mekong, für die Fischbestände, für die Menschen dort. Doch weitere geplante Staudammprojekte würden 95% davon zurückhalten. In China, Laos, Kambodscha und Myanmar sind noch Dutzende Dämme als chinesisch geförderte Bauprojekte vorgesehen.
Und so wird eines der fischreichsten Gewässer, das Land um Land mit Nahrung versorgte, immer ärmer, die Fische immer kleiner, während sie früher größer waren als die Fischer selbst. Der Mekong-Riesenwels, einer der größten Süßwasserfische der Welt, hat früher ganze Dörfer ernährt. Heute gilt er als vom Aussterben bedroht. Auch in Kambodscha gibt es immer weniger Fische zu fangen. Das liegt an der Fragilität eines Naturwunders, des Tonle Sap-Flutpulses. Der Tonle Sap-Fluss und der gleichnamige See sind in ihrem natürlichen Rhythmus darauf angewiesen, dass der Mekong sich zur Regenzeit füllt. Seine erhöhten Wassermassen drücken dann derartig in den Tonle Sap-Fluss hinein, dass dieser seinen Lauf umkehrt. Anstatt in den Mekong zu münden, nimmt er dessen reiche Fluten auf, fließt aufwärts und füllt den Tonle Sap-See, bis er der größte See Südostasiens ist. Er überschwemmt in der Regenzeit Auen und Wälder. Viele Anwohner leben in Stelzenhäusern. Diese schwimmenden Städte am Tonle Sap waren eine Attraktion, eine Art Venedig Kambodschas. Wohnhäuser, Geschäfte, Schulen, Straßen, die auf ihren Stelzen aus dem See ragten. Doch das ist Geschichte. Heute führt der größte Binnensee Südostasiens nur noch selten genug Wasser. Die hölzernen Stützen der Häuser ragen wie Gerippe hoch aus dem Schlamm. Bunte Fischerboote liegen im Schlick am Ufer des schmutzig-braunen Flusses. Das Knattern altersschwacher Außenbordmotoren übertönt die Musik aus dutzenden Radios und das Geschrei der Kinder, die im Dreck unter den Holzhäusern an Plastikschüsseln den spärlichen Fang ausnehmen, den ihre Väter nach Hause gebracht haben. Fischbecken Kambodschas wurde der Tonle Sap genannt, doch das ist ebenfalls Geschichte. Die Alten erinnern sich noch an Fische so groß, dass man auf ihnen reiten konnte. Mit bloßen Händen hätten sie den Fang aus dem Wasser ziehen können, erzählen sie. So sehr habe der Tonle Sap vor Leben gewimmelt, dass der See ganz Kambodscha ernährte. Heute sind die Fischer froh, wenn der Fang zum Überleben reicht. Seit China über seine Dämme den Wasserfluss des Mekong kontrolliert, bleiben die jährlichen Hochwasser am Tonle Sap aus. Um bis zu 6 Meter stieg der Wasserspiegel dabei jedes Mal. Die regelmäßigen Überflutungen haben nicht nur Unmengen Fisch in die Region gespült, sondern beim Zurückweichen fruchtbaren Boden zurückgelassen, auf dem der Reis prachtvoll gedieh. Heute bekommen die Bauern kaum ihre Familien satt. Morgens Reis, mittags Reis, abends Reis, ein bisschen Fisch dazu, etwas Sojasauce. Das ist Alltag für Menschen am Tonle Sap. Und wenn der Außenborder kaputt geht oder der Sprit sich verteuert, dann wird es eng. Kaum jemand kann es sich leisten, seine Kinder zur Schule zu schicken. Leben als Überlebenskampf. Die Mutter allen Wassers, wie der Mekong genannt wird, ernährt ihre Töchter und Söhne nicht mehr.
Überfischung ist sicher ein Grund. Kambodscha ist gewachsen, der Bedarf an Proteinen ebenso. Und der Tonle Sap versorgt schließlich das gesamte Land mit Fisch. Aber der entscheidende Grund ist natürlich die Eindämmung des Flusses durch die Chinesen, sodass die Fische nicht mehr ungehindert reisen und Eier legen können. Es kommen also weniger Fische hier unten an. Und das Schlimme für die Fischer hier ist, dass sie die Dämme natürlich nicht kontrollieren können.
Ed Rohan von der Hilfsorganisation Bridge of Life arbeitet mit den Menschen am Tonle Sap und im nahegelegenen Siem Reap. Die Touristen, die die berühmten Tempelruinen von Angkor Wat besichtigen, bekommen davon nicht viel mit. Kambodschas Regierung hat eine Menge Geld in die Infrastruktur der Städte und Fremdenverkehrszentren investiert. Neue Straßen, stabile Stromversorgung. Doch hier am Tonle Sap kommt davon nichts an. Für effektivere Bewässerungssysteme, in der Landwirtschaft etwa, um den Reisabbau wetterunabhängiger und produktiver zu machen. Stattdessen bewirtschaften sie ihre Felder wie vor 1000 Jahren schon, mit Sicheln und warten auf Regen. Im Nachbarland Thailand bringen sie 3 Ernten pro Jahr ein, in den USA sogar 12, in Kambodscha eine, so Ed Rowan von der Bridge of Life.
Auf dem Lande ist das Leben wie vor 100 Jahren auch. Da hat sich nicht viel geändert. Trotzdem sind die Herausforderungen gewachsen, die Preise gestiegen, die Inflation ist dramatisch. Deshalb ist es für viele Familien verlockend, ihre Kinder zum Arbeiten ins Ausland zu schicken, wo sie nicht länger eine Last sind und zugleich bessere Chancen haben, Geld zu verdienen, das sie nach Hause schicken können. Aber damit sind sie natürlich vermehrt dem Risiko des Menschenhandels ausgesetzt.
Bridge of Life, Lebensbrücke. Diese Organisation bietet den Kindern der Bauern und Fischer kostenlose Englischkurse an, damit sie eine Chance in der Tourismusbranche haben. Denn
es ist wirklich schwer für Familien, ihren Lebensunterhalt im Land zu verdienen, genug Fisch zu fangen, um die eigene Familie zu ernähren und verkaufen zu können, ihre Felder zu bestellen und genug Reis zu ernten. Und deshalb gehen immer mehr Kambodschaner nach Thailand oder in andere Nachbarländer, um sich dort Arbeit zu suchen.
Doch nicht nur das fehlende Hochwasser macht dem Fluss und damit seinen Anwohnern zu schaffen.
An vielen Stellen des Mekong schwimmen große Baggerschiffe. Unaufhörlich pumpen und schaufeln sie das neue Gold aus dem Flussbett. Sand. Der Rohstoff ist weltweit gefragt, denn Städte wachsen. Glas und Beton werden in Unmengen benötigt und dafür eben Sand. Der Handel mit ihm ist ein Riesengeschäft und der Mekong ist eine Quelle, aus der sich viele bedienen. Legal und illegal. In Kambodscha und Vietnam holen die Sandgräber geschätzte 50 bis 100 Millionen Tonnen Sand aus dem Fluss, die dann natürlich fehlen. Ufer und Flussbett sind in ihrer Stabilität, Fische in ihrem Lebensraum bedroht. Das glanzvolle Singapur ist auf Sand aus dem Mekong gebaut, Dubai, Shanghai, die Megacities fördern Material. Auf Kosten der Mekong-Anwohner. Denn dort, wo dem Mekong der Sand geraubt wird, fließt er schneller, wird breiter, frisst Straßen und Häuser. Die Erdrutsche mehren sich, erzählt diese Frau in einem kambodschanischen Dorf.
Der Sand ist eine natürliche Ressource von Kambodscha und der Sand gehört dem Fluss. Niemandem sonst gehört dieser Sand. Aber wir sehen, dass die reichen Menschen, Investoren, Geschäftsleute alle hierher kommen, den Sand einsammeln und verkaufen. Die Regierung sagt, diese Leute dürfen den Sand ausbaggern und für die Entwicklung Kambodschas verkaufen. Zum Wohle aller.
Zum Wohle aller ist ihr Heim in den Mekong gerutscht. Nicht nur Kambodscha gilt als Sandquelle. Früher hat Vietnam viel Sand in andere Länder geliefert, nach Singapur zum Beispiel, aber das hat die Regierung limitiert. Neben lizenzierten Förderern mischen auch viele illegale Sandgräber in dem Geschäft mit. Das mache es der Regierung schwer, den Sandabbau zu kontrollieren, meint Lee. Also nehmen Berichte über Erdrutsche zu, die Menschen im Mekong-Delta verlieren ihre Heime und ihre Einkommensquellen. Doch das Delta ist nicht nur durch den Sandabbau gefährdet, auch der Klimawandel bedroht diese einzigartige Landschaft und mit ihr eine Besonderheit.
Wenn die Nacht sich langsam dem Morgen nähert, herrscht auf dem Wasser des Mekong-Deltas Geschäftigkeit. Von hunderten kleineren und größeren Booten aus werden Ananas, Durian oder Kumquat gehandelt, Kokosnüsse, Pomelos und Melonen, Reis und Fisch losgeschickt zum Transport ins Landesinnere. Ein buntes Mosaik aus hellblauen, hellgrünen oder braunen, schmalen Booten mit roter Schrift, aber vor allem mit einer Fracht voller Farbenpracht. Die Berge von Rambutan, Mangos, Drachenfrüchten und Blumen leuchten in Grün, Rot, Pink und Gelb, wie das, was Yen Yi anbietet.
Ich heiße Yen Yi, bin 63 Jahre alt und wenn ich eine Ananas aufschneide, viertle ich sie und zeige sie den Touristen. Und dann können sie zu unserem Boot kommen und Ananas kaufen. Diese Ananas kommen aus der Region flussabwärts.
Das Mekong-Delta, berühmt als Garten Eden von 70.000 Quadratkilometern Größe, ertragreich, voller Flussarme, kleiner Inseln, Mangrovensümpfe, mit buntem Leben, Üppigkeit, Fruchtbarkeit. Lebensgrundlage von mindestens 17 Millionen Menschen. Sie bauen hier Obst und Gemüse an, andere züchten Fische oder Garnelen aller Art. Aber vor allem wächst hier Reis, Reisschüssel Vietnams, wird das Delta auch genannt. Die Hälfte der vietnamesischen Produktion stammt von hier. Verkauft oft auf schwimmenden Märkten, an verschiedenen Knotenpunkten, Zusammenflüssen und größeren Siedlungen des Deltas. In ihrer Buntheit sind die Märkte ein faszinierender Anblick, wie vor allem Touristen in Zeiten ohne Pandemie schätzen.
Ich bin froh, auf dem schwimmenden Markt zu leben. Hier, sehen Sie, wir haben hier alles. Fischsoße, Fisch, alles ist schon da. Ich habe das Gefühl, dass ich hier die größte Freiheit habe. Und ich habe das Gefühl, dass das Geschäft in den vergangenen 10 Jahren besser geworden ist. Ich glaube also nicht, dass die schwimmenden Märkte verschwinden. Unser Markt ist der größte hier in der Gegend. Das ist mein Heim. Es sollte nicht verschwinden.
Der 63-jährige Minh Lang Ha lebt und arbeitet seit 20 Jahren auf dem schwimmenden Markt von Can Tho. Manche Besucher lieben neben dem wuseligen Farbspektakel auch den Grusel, der von lokalen Spezialitäten ausgeht. Schlange, Schildkröte, Eidechse, frisch vom Boot zum Genuss verkauft.
Auch hier im Delta ist der Verlust der Sedimentmenge deutlich zu spüren. Das Flussbett des Mekong wird tiefer, weil sich kein Sediment mehr ablagert. Also können größere Mengen des schwereren Seewassers hineinfließen. Die Flussufer erodieren, die Böden versalzen, weil kein Süßwasser sie spült. Staudämme, Klimawandel, Sandabbau, Versalzung, fehlende Sedimente, Dürre und Erosion haben schon Hunderttausende in die Flucht getrieben. Das Bild des friedlichen Fischers, der auf dem Mekong seine Netze auswirft, gehört bald ebenso der Vergangenheit an wie die bunten schwimmenden Märkte und üppigen Reisfelder entlang des Mekong. Die Mutter allen Wassers kann ihre Kinder nicht mehr ernähren.
Für SWR Aktuell Kontext waren unsere Korrespondenten Lena Bodewein und Holger Senzel auf dem Mekong unterwegs und haben sich die vielen Probleme schildern lassen, die dieser 4500 Kilometer lange Fluss inzwischen hat.